Guten Abend. Wir haben ja Kapitel 1 geschafft und kommen zu Kapitel 2. Und bevor wir unsere Bibel aufschlagen und den neuen Abschnitt lesen, wollen wir nach unserer guten Gewohnheit aufstehen, Jesus um seinen Segen bitten für die Zeit, betet für mich, betet für unsere Herzen und für all die, die heute nicht da sein können. Ich lade euch herzlich ein.
Amen.
Auch ich möchte dir vom tiefsten Herzen Danke sagen, unser Herr Jesus Christus, unser Erlöser, unser Retter. Du bist würdig, dass wir anbeten, du bist würdig, dass wir bei dir immer anfangen, Herr, in all der Abhängigkeit und Bedürftigkeit im Wissen, Herr, dass du der Geber aller guten Gaben bist und dass du ja derjenige bist, der uns geschaffen hat, durch dein lebendiges Wort und dass du derjenige bist, der uns auch am Leben erhält, durch dein Leben. Lebendiges Wort, Herr, wir brauchen diese Speise, wir brauchen diese Nahrung, diese geistliche Nahrung, Herr, und ich bitte dich auch heute Abend für dieses Wunder, Herr, dass du mir hilfst, bei deinem Wort es auszulegen, es zu verkündigen, es zu proklamieren, Herr, und dass es in unseren Herzen aufgenommen wird als dein Wort, Herr, dass der Geist es bestätigt, dass das der Geist es lehrt und dass wir, Herr, sehen dürfen die Herrlichkeit, sehen dürfen die Gnade, sehen dürfen den Ratschluss und die Berufung und unsere Stellung, Herr Jesus Christus, vor allem aber, Herr, was du uns für uns heute möchtest, ich bitte dich um deinen guten Segen, Herr, für die Bibelstunde, Herr. Und wie immer bitte ich dich, Herr, dass es einen Unterschied macht, wenn wir es heute hören, dass es sich gelohnt hat, heute herzukommen, allein aus Gnade, Herr. Und wir können uns auf diese Gnade berufen, wir rechnen mit deiner Gnade, wir rechnen mit deinem Wirken, ich rechne damit. Jesus, in deinem Namen will ich es beten. Amen. So. Also kommt rein, nehmt Platz, sucht. Es gibt noch ein paar. Hört ihr mich? Ist das okay? Ja? Das ist hörbar. Wunderbar. Also gut. Dann möchte ich euch hineinnehmen und ich wage es, wieder eine kurze Zusammenfassung zu machen. Wir waren jetzt ein paar Wochen eben nicht mehr im Petrusbrief und ich mache wirklich eine ganz kurze Zusammenfassung. Was haben wir bis jetzt gelernt? An dieser Stelle wäre jetzt ein Test gut, ein kleiner Test mit Ausfüllfragen. Was ist behalten worden, was ist gelernt worden? Ich möchte aber ganz kurz euch wieder hineinnehmen, um was es ging. Kapitel 1 haben wir uns durchgearbeitet, heute wollen wir in Kapitel 2 starten. Ich habe mir 2, 3, 4 Stichpunkte hingeschrieben und bei diesen Stichpunkten, wie gesagt, möchte ich diese Zusammenfassung auch belassen. Aber einfach, dass wir unseren Gedankengang und den roten Faden wieder aufgreifen, denn der Kapitel 2 knüpft unmittelbar an das Vorhergesagte. Petrus spricht zu der Gemeinde in der Diaspora, er spricht zu der Gemeinde als von den Fremdlingen. Ihre Fremdlingschaft ist eine Folge ihrer Erwählung. Weil sie von Gott erwählt worden sind sie aus der Welt erwählt worden in heraus und das macht sie automatisch zu Fremdlingen. So, die Erwählung bringt die Fremdlingschaft mit sich. Und diese Fremdlingschaft hat Folgen. Die Folgen sind spürbar in dieser Gemeinde, Folgen in Leiden, in Versuchen, in Prüfungen. Und Petrus zeigt ihnen, was ein Fremdling, eben was es mit einem Fremdling macht. Und aber nicht nur negativ in dem Sinne, nur die eben die Leiden vor Augen malt. Er sagt auch, warum sie notwendig sind. Eben zur Heiligung, zur Reinigung und zur Fertigstellung sozusagen. Ja, auf Rettung hin und auf Ziel hin ist Erläuterung und ist Prüfung und sind Versuche und Prüfungen eben notwendig. Also Erwählung hat die Fremdlingschaft zur Folge. Fremdlingschaft hat eben Leiden und Versuche und Prüfung zur Folge. Aber mit dem Ziel, mit dem Positiven und damit beginnt er mit der herrlichen Hoffnung. Er malt das Erbe uns vor Augen, er malt die lebendige Hoffnung uns vor Augen, unsere Rettung vor Augen und sagt, es lohnt sich. So, so beginnt er in den Brief und nimmt uns da hinein. Diese Rettung und diese lebendige Hoffnung und die Notwendigkeit der Leiden und Prüfungen und Versuchen zur Verherrlichung ist nichts Neues, das hat Gott schon verheißen vom Alten Testament. Hat er schon verkündigt und die Propheten haben über diese Dinge geweissagt, die Apostel haben von diesen Dingen im Heiligen Geist gepredigt und das ist, was Petrus dann als Bestätigung nochmal anführt. Es ist Gottes Wille, es steht geschrieben. Und dann geht er hin und sagt, diese Wahrheit, diese wichtige Wahrheit gilt es nun festzuhalten. ab Vers 13 ist das, wo er sagt, haltet in euren Gesinnungen, also diese Wahrheit fest. Warum? Weil das ist die Grundlage, auf der wir hier als Fremdlinge leben sollen und leben können. Und er ruft uns zu einem heiligen Wandel auf, weil wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, weil wir einem lebendigen, heiligen Gott gehören, bittet er, lasst uns so leben, als Kinder des Gehorsams, als Kinder Gottes und ruft zu einem heiligen Wandel auf. Dass dieser heilige Wandel jetzt möglich ist, im Gegensatz zum alten Bund, wo es eben nicht möglich war, dass der jetzt möglich ist, nennt er einige Gründe. Er nennt die Gnade, die als die Grundlage dafür da ist, dass wir so leben können. Er nennt unsere Erlösung, er nennt unsere Reinigung und er nennt unsere Wiedergeburt. Das ist die Grundlage, warum wir jetzt im Vergleich zu dem irdischen Volk, dass wir jetzt unter dem neuen Bund in der Lage sind, in der Heiligung voranzuschreiten und so ein Leben zu führen, eben das Gott verherrlicht. Das ist im Groben Kapitel 1 gewesen. Ja, so ein schneller Durchmarsch. Und jetzt, auf dieser Grundlage, kommt jetzt Kapitel 2. Jetzt steigen wir hinein. Ich lese Kapitel 2 ab Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und übles Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt. Kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, dass den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. So, das ist der nächste Abschnitt, der nächste große Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich möchte als erstes euch ein bisschen in diesen roten oder in den Gedankengang mit hineinnehmen. Wie kommt er jetzt auf diese Thematik, wie kommt er zu den einzelnen Aussagen, was steht in den einzelnen Versen und wie ist das Ganze als Ganzes zu betrachten. Und so gebe ich euch einen kurzen Überblick über diesen Abschnitt, was drin steht, nach meinem Verständnis, ich sage mal die Logik in der Entfaltung und dann gehen wir in die einzelnen Verse und dann schauen wir, wie weit wir dann immer jeweils kommen und dann gucken wir uns das im Einzelnen an. Also, was jetzt folgt, ist in gewisser Weise eine Schlussfolgerung aus dem ersten Kapitel. Das ist, was jetzt folgt. Die Verse 1 bis 10 in Kapitel 2, das ist die Schlussfolgerung, die dann wiederum aber sich noch mehr und mehr entfaltet und dann immer präziser und präziser wird. Also Petrus sagt, wenn wir ein auserwähltes Geschlecht sind, wenn wir Auserwählte sind, Fremdlinge in dieser Welt, wenn wir Gott gehören, so, und wenn wir vor allem jetzt, wenn wir seine Kinder sind und wiedergeboren sind, Welche Folgen hat das für uns? Wir haben gerade in den letzten Versen und in den letzten Bibelstunden uns intensiv damit beschäftigt, was das Kennzeichen der echten oder der wahren Kinder Gottes ist. Wer weiß das noch? Das ist die Bruderliebe, die Liebe untereinander, die ungeheuchelte und beständige Liebe zueinander. Dass diese Liebe überhaupt möglich ist und dass wir in der Lage sind, so zu lieben, wie Gott uns liebt und die anderen liebt, bedarf es eben der Wiedergeburt. Und das ist ganz stark, was Petrus gemacht hat. Er hat uns von dieser Wiedergeburt erzählt, die durch das Wort Gottes und durch den Samen des Wortes Gottes entsteht und nicht aus Fleisch gezeugt ist. Und jetzt sagt er, und jetzt schaut mal, Kapitel 2, Vers 1, legt nun alle Bosheit und alle Druck und so weiter. Er beginnt, legt nun, in manchen Übersetzungen so oder darum. Das sind verschiedene Möglichkeiten, dieses legt nun zu übersetzen. Aber der Punkt ist, er knüpft jetzt daran an, dieses nun bei mir in der Elberfelder, je nachdem, was für eine Übersetzung habt, werdet ihr eine andere Schlussfolgerung oder ein anderes Wort haben. Aber das, die Bedeutung ist die gleiche. Er sagt, da wir nun wiedergeboren sind, können wir so sagen, da wir zu der echten Bruderliebe und zur ungeheuchelten Bruderliebe befähigt worden sind, da wir eine neue Schöpfung geworden sind, da wir gezeugt worden sind, dann sagt, jetzt gibt es eine logische Konsequenz. Es gibt eine Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt. Er sagt, wenn wir zu dieser Bruderliebe befähigt worden sind, dann sind wir jetzt, ich kann mal sagen, schuldig oder lasst uns jetzt alles ablegen, was dieser Bruderliebe entgegensteht. Was tötet sie? Was zerstört sie? Was hindert sie, hindert das, dass wir so leben und dementsprechend wandeln? Das? Und er geht hin und macht eben und zeigt, was die Bruderliebe zerstört. Er spricht von Bosheit, von Trug, von Heuchelei, von Neid, von übler Nachrede. Das sind die Dinge, wo er sagt, das macht's kaputt. Und ich hoffe, dass ihr von der Logik versteht. Er kommt und sagt, wir sind wiedergeboren und sagt, weil wir wiedergeboren sind und so leben sollen, dann müssen wir all das ablegen, was es permanent dagegen ist, was es zerstört. Und ja, wenn man jetzt die Liste anschaut, das hat's in sich. So, wir müssen uns das auch ein bisschen genauer anschauen. Bosheit und Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Als ich das so durchgearbeitet habe und auch mir so ein bisschen auch die einzelnen, also ich denke jetzt mal im Groben, weiß jeder, was Bosheit ist. Ich vermute, habt schon mal erlebt in eurem eigenen Leben, das heißt, ob ihr mal böse wurdet oder man euch gegenüber böse geworden ist. So, eigentlich bedarf es jetzt nicht so sehr der Erklärung, sagen, okay, Bosheit, und ich sitze da und sage, was ist Bosheit? Was macht das kaputt? Ist so weit. Aber ich habe mir ein bisschen genauer angeschaut, die Begriffe, welche Auswirkungen, und dann merke ich, und je mehr ich das die Einzelnen angeschaut, Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede, wuchs, je mehr ich darüber nachte und las, immer größer und größer der Wunsch zu sagen, eigentlich muss ich mit euch einen Bund schließen. So, ein Bund als Ältester mit meiner Gemeinde, ein Bund zwischen Gläubigen, ein Bund zu sagen, lasst uns aufeinander Acht geben, dass das nicht passiert. So, je mehr ich darüber nachdachte und las, dachte ich, wir müssen aufeinander aufpassen und sobald irgendwo Bosheit auftaucht, müssen wir uns eine Vereinbarung treffen. Was machen wir dann? Sobald wir ein Trug oder List oder wir gucken uns, was das ist, anschauen, dann müssen wir uns klar, wie gehen wir damit um? Sobald wir Heuchelei oder Neid oder üble Nachrede, was machen wir dann? Und ich dachte, es wäre gut, wenn ich mit meiner Gemeinde einen Bund schließen würde und sagen würde, wenn ihr mich in irgendeiner Weise seht, böse werden, boshaft werden oder eben heucheln oder listig werden oder neidisch werden oder über jemanden übel reden, dann bitte ich euch, mich da zu mir zu kommen. Ich werde euch sagen, wie ihr das tun sollt. Wir müssen die Rahmenbedingungen klären, dass es gut wird, dass ich es vertrage. Aber ich dachte, das wäre gut, wenn wir aufeinander Acht geben. Und dann, dass ihr dann kommt und sagt, oh, guck mal, das war jetzt aber gerade echt neidisch. Aber dass ich genauso auch zu euch gehen kann und sagen kann, das war aber neidisch. Dass wir aufeinander Acht geben. Dass das eben das, was, wozu wir wiedergeboren sind, wozu wir befähigt worden sind und das, was den Leib Christi erbaut und die Herrlichkeit Jesu groß macht, dass wir diese Dinge ablegen. So werden wir uns darüber Gedanken machen, wie legt man sowas ab? Weil er sagt, legt ab. Ja? Was meint er damit? Und das ist spannend. So, wir schauen uns ab und wir schauen uns an, wie man sowas auszieht im Prinzip. Was sagt die Schrift darüber? Also das ist der Gedankengang beginnt da. Also Petrus sagt, also lass uns das alles ablegen. Wegtun, was einfach die Bruderliebe wieder zerstört, was die Bruderliebe kaputt macht, die Geschwisterliebe. Ich hatte wirklich eine gesegnete Zeit in der letzten Woche, wir waren von der Männerfreizeit. Ich war schon voll viel auf Frauenfreizeiten, mehr als auf Männerfreizeiten. Sehr verdächtig, aber das ist so. Und es war die erste Männerfreizeit, wo bewusst nur Männer da waren. Und ich war sehr, sehr gespannt, Zuvor war ich kurz auf einer Frauenfreizeit, war da, habe gesehen, wie Frauen sowas machen. Da war ich, bin ich gespannt, wie Männer sowas machen. Ich habe gehört, wie Frauen singen allein, dann habe ich gehört, wie Männer allein singen. Ich habe gehört, was Frauen organisieren, habe ich geschaut, was Männer organisieren. Was Frauen bereitstellen, wenn man in die Tür reingeht, und was Männer bereitstellen, wenn man in die Tür hineingeht. Das war sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, ich habe schon lange nicht, das will ich als Zeugnis geben, ich habe schon lange nicht so hungrige Männer erlebt. Wirklich, und so bereitwillige zum Lernen, schon lange nicht mehr. Und wir haben gestartet mit der Bibelarbeit. Sie haben mir bestimmte Zeiten gegeben. Und der Herr ist mein Zeuge, nach dem Frühstück ging es los und ich bin um 11 Uhr ins Bett. Und das am nächsten Tag wieder. Und meine Stimme war schon voll durch, dass meine Kinder gedacht haben, ich habe mich erkältet. Die waren so neugierig und so hungrig und wollten wissen und wissen wie, und fragen und kämpfen und also positiv. Also die haben gerungen mit den Wahrheiten. Deswegen dachte ich, das ist alles selbstverständlich, da muss man komplett neu legen. Aber worauf ich hinaus möchte, und da sitzt ein Bruder und wir sprechen über Übersetzungen im Rahmen, der hat über alles Fragen gehabt, fast zu jedem Thema, den es gab. Ich habe den kompletten Ratschluss da lernen müssen. Sogar Kopftuchfrage kam dran. Männer, ja. Ich wollte wahrscheinlich nach Hause gehen und die Frau belehren. Also, und dann sitzt ein lieber Bruder und wir sprechen und dann sagt er, wir sprechen über Übersetzungen und dann sagt er, ja, aber die Übersetzung ist nicht gut, da steht Geschwister. Da steht nicht Brüder. Da muss ich echt schmunzeln. So, die als Brüder, als Männer sitzen da und jetzt die Übersetzung, wo nicht auch Brüder steht, die ist dann nicht mehr so schön, weil der Geschwister. Dann habe ich ihn erstmal erklärt, woher das Wort Geschwister kommt, von Schwester, war noch mehr schockiert. Und wenn wir von der Brüderliebe reden, dann reden wir nicht nur zwischen Bruder und Bruder, Mann und Mann. Wir reden von der Geschwister der Kinder Gottes. Ob Mann oder Frau, reich oder arm, Sklave oder Freier, Grieche oder Jude, spielt keine Rolle. Da werden wir hineingenommen. Und das ist das Geheimnis, das ist das Geheimnis der Gemeinde, das für sie wirklich auch für viele echt neu war, wirklich sehr, sehr neu war, dieses Geheimnis der Gemeinde und was es bedeutet, dann dieses Geheimnis zu leben. Aber wir werden hier eben aufgefordert zu dieser herrlichen, ungeheuchelten Bruderliebe. Also, Petrus spricht davon und will sofort korrigieren. Eigentlich ist er immer noch bei der Grundlagelegung. Eigentlich werden wir gleich uns anschauen, was er nochmal sagt, was die Berufung der Gemeinde ist. Der hat jetzt über die Stellung geredet. Ein Kapitel lang nur über die Stellung. Gleich wird er über die hohe Berufung reden. Und zwischendurch aber lässt er immer wieder so praktische Anweisungen schon. Das ist sehr hebräisch. Das ist nicht so klassisch drei Punkte Predigt und am Ende und jetzt kommt die Anwendung, sondern das fließt immer wieder hinein. Welche Konsequenz, welche Folgen hat das, was wir lernen, was wir glauben? Okay, also nicht groß abschweifen. Also, er beginnt die Wiedergeburt und die Befähigung zur Brüderliebe, fordert uns auf, das abzulegen, was sie zerstört. Dann geht er ein Stück weiter und sagt die nächste Konsequenz. Er sagt, wenn wir wiedergeboren sind, und er spricht davon eben, dass wir wiedergeboren sind, dann sagt er, wir müssen zwei Dinge tun. Auf der einen Seite müssen wir etwas wegtun, auf der anderen Seite müssen wir etwas holen. Wir müssen das wegtun, was uns kaputt macht und was uns zerstört und die Gemeinde und die Liebe zerstört. Und wir müssen etwas holen, was uns fördert, was uns zum Wachstum bringt, was uns nach vorne bringt, was uns gut tut. Und er spricht über die Nahrung. Und er sagt, darf ich so übersetzen, und das, ich denke, dass das Griechische da nicht weit davon entfernt ist. Er sagt, wenn wir als Frischgeborene, er spricht als die gerade zur Welt gekommen sind im Glauben, damit man wächst, damit man gesund wird, damit man vorwärts kommt, damit man stabil wird, dann braucht man geistliche Nahrung, davon redet er. Und er sagt, also, unsere Aufgabe ist, etwas wegzutun, und unsere Aufgabe ist, permanent begierig und hungrig nach etwas zu streben, das uns hilft, vorwärts zu kommen, zu wachsen. Und das ist Vers 2. Und er beschreibt, was wir da brauchen. Wir werden uns das anschauen, was da notwendig ist, was diese vernünftige und unverfälschte Milch ist. Und warum er jetzt von der Milch redet. Denn eigentlich muss man ja von der Milch zu... Irgendwann muss man zu Fleisch kommen, zum gut gegrillten Steak. den man auch in der Lage ist zu verdauen. Warum redet er von der Milch? Paulus redet und sagt, oh, ihr seid noch Kinder, weil ihr noch Milch braucht. Hebräerbriefschreiber sagt, ihr braucht noch Milch. Und jetzt kommt Petrus und sagt, ihr braucht Milch. Warum? Er redet zu gerade frisch Geborenen. Die sind gerade gezeugt. Und was braucht ein frisch geborener Gezeugter? Milch. Und dann sagt er, liegt er nicht da und sagt, soll ich essen oder soll ich nicht essen? Lust oder nicht? Oder schreit, bis er es bekommt. Und wenn es nicht bekommt, dann verhungert er. Das heißt, und jetzt kommt das Thema. Und jetzt eigentlich auch die Verknüpfung zu dem nächsten Teil. Er spricht darüber, über die Notwendigkeit vom Wachstum. Liebe Geschwister, das ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn es kein geistliches Wachstum gibt, es gibt keinen Stillstand, es gibt nur Tod dann. Also man kann nicht sagen, okay, ich wachse nicht weiter, ich esse nicht und dann bleibe ich halt so, wenn man keine Nahrung zu sich nimmt, dann gibt es nur einen Rückzug, gibt es nur einen Weg zurück. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, um das Ziel zu erreichen, um die Rettung zu erlangen, spricht Petrus darum und sagt, es bedarf Wachstum. Es bedarf Wachstum zur Rettung. Und warum er jetzt von Rettung spricht, wir sind doch gerettet. Wir haben ja darüber uns schon intensiv beschäftigt. Von welcher Rettung redet er? Also sind wir schon gerettet oder doch noch nicht? Und da will ich auch nochmal mit euch kurz darauf eingehen. Also die Art und Weise, wie wir gerettet werden, ist, dass wir wiedergeboren werden und dann wachsen und erwachsen werden, im Glauben erwachsen werden. Dazu brauchen wir geistliche Nahrung. Und jetzt kommt eine Verknüpfung. Ich habe mir beim ersten flüchtigen Lesen habe ich mir Gedanken gemacht, wie hängt das alles zusammen? Also dass er jetzt am Anfang von der Wiedergeburt spricht und jetzt von Neugeborenen, die begierig nach Milch, ist einleuchtend. Das ist jetzt keine große Kunst, das zu entdecken. Aber dann habe ich gedacht, aber wie kommt er jetzt zu einem Eckstein? Wie kommt er zu einem Priestertum? Wie kommt er zu einem Haus? Wie kommt er jetzt zu diesem ganzen großen Thema des Tempels? Von Babys und auf einmal ist er bei einem Eckstein, von Babys und Milch ist auf einmal bei einem Gebäude. Also wie macht er das? Also was bringt ihn dazu, diesen Gedankensprung zu machen? Wenn Paulus, nicht nur, aber in den meisten Fällen, wenn Paulus über den Gläubigen und über das Wachstum spricht und über die Nahrung, dann spricht er ganz oft im Zusammenhang vom Leib, vom Körper. Petrus, als er jetzt über die Gemeinde und über das Wachstum spricht und die Notwendigkeit vom Wachstum, dann spricht er nicht, dass der Körper wachsen muss, sondern das Haus wachsen muss. Und das ist jetzt die Verknüpfung und das ist die Brücke, die ich euch kurz zeigen möchte. Schaut mal, er spricht und sagt, damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Durch was? Durch diese Nahrung. Diese Nahrung braucht man, um zu wachsen. Und jetzt spricht er über das Wachstum. Und jetzt ist wichtig, liebe Geschwister, er spricht jetzt nicht über das Wachstum, dass man viel Erkenntnis hat und viel Verständnis hat. Das meint er nicht. Wenn er vom Wachstum spricht, dann sagt er, damit wir wachsen. Und jetzt zu was? Das Wachstum ist, das Haus muss wachsen. Die Gemeinde muss wachsen. Das Gebäude, der heilige Tempel muss wachsen. Und von diesem Wachstum redet er. Diese Dinge bringt er jetzt zusammen. Ich möchte euch kurz vorlesen. Schaut mal, Vers 4. Vers 3 komme ich gleich, aber Vers 4. Er sagt, zu ihm kommend, oder ich lese nochmal Vers 2 mit, Entschuldigung. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Dann kommt Vers 3, das ist ein Einschub, ein Test. Und jetzt Vers 4. Dass der Herr zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine, und jetzt? Auferbauen. Lasst euch sozusagen, stellt euch Gott zur Verfügung, dass er das Haus bauen kann, dass das Haus wachsen kann, dass das Gebäude fertiggestellt werden kann. Das ist die Verknüpfung. Ich danke dir. Das ist der Gedankengang. Also vom Wachstum als ich, als Individuum, als Gläubiger. Jetzt kommt er dazu und sagt, es ist notwendig, damit die Gemeinde wachsen kann, damit die Gemeinde groß werden kann. Und so kommt er eben zu dem eigentlichen oder zu diesem großen Teil, was es eigentlich ist. Wozu soll dieses Wachstum dienen? Könnt ihr mir soweit folgen? Ja? Es ist gut, wenn ihr in eure Bibel schaut und seht, ob das wirklich da steht oder nicht. Ja? Ich versuche euch einfach jetzt nur mal in den Aufbau, in die Logik mit hineinzunehmen. Und das, wenn ich gucke ab und zu in die Gesichter. Ich hoffe, ich verliere nicht allzu viele auf diesem Weg. Also, jetzt schaut mal Vers 3. Vers 3 ist in gewisser Weise ein Einschub. Er spricht und sagt, Freunde, wir sind wiedergeboren.
Ja.
Und darum sollte unser Anliegen sein, alles wegzutun, was dieses neue Leben zerstört. Bosheit und so weiter. Dann sagt er, und stattdessen sollte in uns, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, ja ein Hunger da sein. Es muss ein Hunger nach geistlicher Nahrung da sein, was ein Dienst für Wiedergeburt ist. Wenn jemand sagt, ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes, aber überhaupt kein Verlangen hat nach geistlicher Speise, ist in Langweilt, er einschläft und sagt, boah, eine Stunde oder 40 Minuten oder 30 Minuten, wieso soll ich es mir anhören? Also wenn von in ihm, und ich rede jetzt nicht von begabten Prediger, wie auch immer, aber wenn er nicht grundsätzlich sagt, ich brauche diese Nahrung und er sucht, wie auch auf welchem Weg, wenn da keine natürliche Veranlagung da nach Hunger, dann stimmt etwas nicht. Und Petrus sagt, wiedergeboren, ja dann muss man das wegnehmen, was kaputt macht. Wiedergeboren, ja dann muss man Hunger haben. Hat man keinen Hunger? Und darum kommt er zu diesem Schluss, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist. Er sagt, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, wenn wir von dieser Milch oder von dieser Speise mal geschmeckt haben, wenn wir sie einmal mal gegessen haben, dann wollen wir immer mehr davon. Ich kenne das. Früher habe ich mich mit, jetzt gestehe ich was, früher habe ich mich mit irgend so einem kleinen Aldi-Steak zufrieden gegeben. Dann habe ich mal ein Fleisch gegessen, dachte ich, oh, so kann es schmecken. Und jetzt spare ich lieber ein paar Aldi-Steaks und gehe dann ab und zu mal und esse dieses. Weil ich habe so einen Hunger drauf. Das schmeckt so gut. Wenn man mal, man hat einen Borscht gemacht selber und dann hat man es bei einer Frau gegessen, die, ich gucke jetzt nicht, um jemanden bloßzustellen, die 30, 40, 50 Jahre Erfahrung hat. Und dann schmeckt man, dann, oh, so schmeckt's. Und dann will man nur noch sowas essen. Und dann stellt jemand was anderes. Ja, gut. Ihr versteht, was ich meine? Wenn man das geschmeckt hat, ich will es so sagen, Peter sagt, wenn es dir mal wirklich geschmeckt hat, dann wirst du Hunger haben, aber schmeckt es dir nicht. Warum? Er sagt, was muss man geschmeckt haben? Was ist notwendig? Was muss man geschmeckt haben, dass man bereit ist, das alles abzulegen und stattdessen nach dieser neuen Nahrung auszustrecken? Was muss man geschmeckt haben? Dass der Herr gütig ist. Das ist die Grundlage. Nicht, und jetzt legt alles ab. Oh nein, Bosheit und Trug. Und wir sind ruckzuck wieder in unserer Routine, in so einem schlechten Gewissen, was wir alles tun, nicht tun und tun sollten und so weiter. Das ist nicht die Grundlage. Petrus sagt, wenn du es mal geschmeckt hast, wie gütig der Herr ist, wenn du mal diese Gnade Gottes kennengelernt hast, und das kannst du nur, wenn du wiedergeboren bist, wenn das für dich nichts theoretisch ist, keine Religion, kein Konstrukt, wenn du es mal wirklich geschmeckt hast. Ihr kennt ein Unterschied zwischen einem Prospekt anzuschauen und zu sehen, okay, das ist ein Rindersteak, weiß ich, aus Argentinien oder keine Ahnung, und es mal in den Mund zu nehmen, drauf zu beißen, denken, theoretisch ein Rezept zu lesen, wo es draufsteht, wenn du das alles machst, dann kommt am Ende gute Pelmeni oder was weiß ich dabei raus. Oder wenn du für die Nicht-Russlands-Deutschen ein Lasagne, oder was? Käsespätzle, das muss man können. So einfach und trotzdem so schwierig. Ja. Deswegen kaufe ich es, weil ich es nicht hinkriege. Man darf nicht so reden, sonst lenkt man sich voll ab, vor allem nicht um diese Stunde. Wir können theoretisch über diese Dinge nachdenken und sie werden in uns niemals den Hunger wecken. Aber wenn wir es mal geschmeckt haben, wenn der Herr, darf ich so sagen, wenn der Herr mal einen Löffel voll gemacht hat und ich sage, probier es mal und du merkst, oh, voll gut. Und dann sagst du, oh Herr, bitte noch eine Portion und noch eine Portion und noch eine Portion. Petrus redet davon. Und dieses Wenn, es stellt sozusagen das Ganze in Frage. Er redete von all den Verheißungen, all von dem alten Guten. Und dann eben redet über Heiligung und redet über diese Dinge, die wir tun sollten und voranschreiten. Sagt natürlich, warum es möglich ist. Und dann sagt er, wenn du wirklich wiedergeboren bist, das ist der Punkt. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann leg ab. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann such Nahrung, dann schau zu, dass du wächst, schau zu, dass du nicht geistig verkümmerst. Wenn du wirklich wiedergeboren bist. Wenn nicht, sagst du, dann gibt es nichts. Dann sowieso. Versteht ihr so von der Logik? Also, so spricht er darüber. Also, der erste Abschnitt, die ersten drei Verse. Das ist die Logik. Sie knüpft unmittelbar an Kapitel 1 an und führt den Gedanken der Wiedergeburt weiter. Und wir haben darüber gesprochen, wie notwendig Wiedergeburt ist, wie entscheidend Wiedergeburt ist. Aber es hat wirklich Konsequenzen. Ich muss euch ehrlich mein Zeugnis geben, und das ist, ich habe euch doch von Wheatfield vorgelesen, wie er nach Wiedergeburt gehungert hat, so ein Fleiß angewandt hat und aus sich selbst nicht geschafft hat und dann Gott ihm das hat schmecken lassen. Und unmittelbar in der zweiten Seite, wenn man umblättert diese Biografie, ich glaube sogar ein, zwei Seiten, dann schreibt er und dann heißt es, und dann wundert er sich selbst, der übrigens jeden Morgen aufstand und Griechisch lernte und die Schrift las und alles in schöner Disziplin, wie auf einmal er einen unaussprechlichen Hunger und Durst nach dem Wort Gottes bekam. Wie es für ihn zu einer Freude wurde. Er wunderte sich selbst darüber, dass das, was früher eine Last war und eine Notwendigkeit, dass er wirklich einen Hunger dann hatte. Und das war bei mir auch so. Ich kann mich erinnern, als ich wiedergeboren bin, auf einmal will man Bibel lesen. Und dieses Zeugnis habe ich von vielen von euch auch gehört. Wie auf einmal Hausfrauen sagen dann, eigentlich muss ich meine Sachen erledigen, aber ich würde immer gern lesen und dann immer die Zeit suchen, zwischen Wäsche und Kind und Kochen und wie vieles dann sich dann über Stöpseln und über Aufnahmen parallel beim Laufen. Oh, wie viel Zeugnis habe ich schon gehört, wo ich sage, mir fehlt die Zeit. Ich hätte gern so viel mehr Zeit. Ich würde gerne das alles aufsaugen. Für mich ist das ein Kennzeichen einer Wiedergeburt. Wenn auf einmal jemand so einen Hunger bekommt. Also, das sind die ersten drei Verse. Jetzt schaut mal, der Übergang ist über das Wachstum, das habe ich ja versucht gerade zu erklären. Nun, das Wachstum jetzt ist das Gebäude. Also, welches Wachstum und zu welchem Ziel beschreiben uns die Verse 4 bis 5. Also, Petrus sagt, wir müssen wachsen und dann ist die Frage, für was oder wie oder was muss wachsen? Und das erklärt er eben in den Versen 4 und 5, eigentlich ganz kurz. Wie müssen wir wachsen? Es steht, zu ihm kommend. Schaut mal, Vers 4. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Wie müssen wir wachsen? Wir müssen zu einem lebendigen Stein kommen. Wenn jemand sagt, Willi, wie wachse ich? Dann sage ich, geh zum lebendigen Stein. Hä? Wo steht er da? Was ist ein lebendiger Stein? Und wo muss ich hin oder wie kann ich hingehen? Aber das ist erstmal, was Petrus sagt. Er sagt, wir müssen wachsen. Und wie machen wir das? Also, wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen, das ist etwas, was wir tun müssen. Wir müssen zu ihm kommen. Zu einem lebendigen Stein. Das ist wie. Zu was wird Wachstum notwendig? Was soll wachsen? Jetzt nicht nur wie wird man wachsen, sondern was wird wachsen? Es ist die Rede von einem geistlichen Haus. Schaut mal, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, hochwohlgekommen durch Jesus Christus. Das ist das Ziel. Also Wachstum wozu? Wachstum, damit wir ein geistliches Haus werden, noch einen Schritt weiter. Damit wir heilige Priester werden, noch einen Schritt weiter. Damit wir Gott Opfer darbringen können, die ihn verherrlichen. In Jesus und durch Jesus Christus. Aber das ist das Ziel. Das ist das Ziel von Wachstum. Gott verherrlichen. Gott ein Opfer darbringen zu können. Er ist würdig, er ist es wert. Wie macht man das? Wir müssen wachsen. Wie? Wir müssen zu einem lebendigen Stein gehen. Und dann muss Petrus natürlich diese zwei Dinge erklären. von welchem lebendigen Stein redet er, von was für einem Eckstein redet er und was für einem Haus redet er. Und das sind dann die Verse 6 bis 8, ist die Erklärung für den lebendigen Stein. Die Verse 9 bis 10 ist eine Erklärung fürs geistliche Haus. Könnt ihr mir folgen? Alle Fleißigen schreiben mit, die anderen bewundere ich für euer Gedächtnis, dass ihr das alles behalten könnt. Ich muss es mir aufschreiben. Ah, so. Das ist schön, dass es gibt. Aber also das einfach nur rein visuell, wenn wir einfach lesen, und das ist halt bei Petrus wirklich, das dreht sich immer, und da muss man fragen, warum redest du, warum sagst du das, wie ist deine Logik? Und ich möchte einfach euch da so mit hineinnehmen. Die ersten, also Verse 4 und 5, wie wachsen und was muss wachsen, und dann die Verse ab 5, 6 bis 10 wird erklärt, was das bedeutet. Ich lese euch das nochmal als Erinnerung. Also, was bedeutet lebendiger Stein? Zu welchem lebendigen Stein müssen wir kommen? Vers 6. Denn es steht in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Das ist die Erklärung für lebendigen Stein. Und die hat es in sich. Die hat es in sich, diese Erklärung. Und um das zu verstehen, müssen wir ins Alte Testament wieder eine Reise machen, müssen wir in die Psalmen und von daher ins Matthäus-Evangelium und daher holen, was meint Petrus, von was redet er. Die Erklärung für ein geistliches Haus und ein heiliges Priestertum findet ihr in Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt ein Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hier lernen wir, welche geistliche Opfer müssen wir da bringen? Was machen wir? Was müssen wir tun, dass Gott verherrlicht wird? Welches geistliches Opfer bringen wir in Jesus Christus? Was würdet ihr sagen? Was sagt der Text? Dass wir verkündigen, genau. Dass wir das Reich des Lichts verkündigen. Ja? Und zwar wem? Die ihr nicht mein Volk und jetzt mein Volk seid. Wir werden uns diesen Abschnitt dann genauer anschauen. Die Erklärung, wie kommt man zu ihm, zu wem kommt man, was ist dieser lebendige Stein, dieser Eckstein und was ist dieses geistliche Haus, wie bringen wir Opfer, welches Opfer wird da gebracht und was ist die Aufgabe. Das ist ganz grob mal der Gedankengang. Und da wir heute Bibelstunde haben und ich hoffe, ihr euch darauf einlasst, Ich hoffe, dass ich euch damit nicht überfordere. So, jetzt können wir in die einzelnen Verse und die einzelnen Aussagen gehen. Okay? Seid ihr soweit? Oder könnt ihr? Okay, wunderbar. Also, der erste Abschnitt, Verse 1 bis 3, möchte ich euch mit hineinnehmen. Die Folgen der Auswirkung der Wiedergeburt. Und auch wenn ich es schon ständig lese, ich höre nicht auf, das muss einfach jetzt tief hineinsetzen. Die anderen Verse haben wir 2 Jahre lang gelesen, jetzt können wir vertragen, das hier mehrmals zu lesen. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und das üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das sind diese 3 Verse. Vers 1 geht es hier um das Ablegen alter Gewohnheiten. Wir werden wiedergeboren oder wir sind wiedergeboren. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Aber was wir noch anhaben, sind alte Kleider. Und das Bild, was Petrus hier gebraucht, was das Neue Testament immer und häufig gebraucht, im Alten Testament aber wirklich entfaltet und da auch schon gelehrt, ist das Bild von Kleidern, von schmutzigen Kleidern, von dreckigen Kleidern, die abgelegt werden. Und so man Gott nicht dienen kann, mit schmutzigen Kleidern, mit dreckigen Kleidern. Wir brauchen reine Kleider, um ein heiliges, ein reines Volk zu sein, um ihn dienen zu können, müssen wir reine Kleider haben. Und Petrus gebraucht dieses Bild und spricht von dem legt ab, wir können sagen, zieht aus, so zieht's aus. Der Gedanke ist, dass wir uns bewusst werden und bewusst, dass wir Dinge ausziehen müssen oder ablegen müssen, dass wir uns der Dinge bewusst werden, die wirklich die Liebe zerstören und bewusst sagen, das ziehe ich nicht an oder eben sogar zuerst, das ziehe ich komplett aus, ich lege es nieder, ich lege es ab. Schaut mal, wie die Schrift das macht. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen zeigen und anhand dieser paar Bibelstellen diesen Gedanken des Ablegens euch nahelegen, versuchen zu erklären. Römer 13, da möchte ich euch den ersten Hinweis geben. Römer 13, Vers 12. Als ich, das ist schon ein paar Jährchen wieder zurück, so schnell geht die Zeit, an der Bibelschule war, beim Bibelseminar Königsfeld noch, und im Unterricht saß und ich Griechisch brauchen musste. Das war für mich eine komplett neue Welt und ich bin nicht sprachbegabt, das war für mich sehr hart. Und erstmal deutsche Grammatik lernen, dann die griechische Grammatik lernen und dann, ja. Und ich weiß noch, neben all dieser Mühe und Vokabel und Testen, Grammatik, auf einmal hat unsere Lehrerin, die war wirklich eine gute Lehrerin, habe ich einen Moment und ein Aha-Erlebnis gehabt, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, oh, es macht Sinn, Griechisch zu lernen. So. Und sie hat versucht, eine praktische Anwendung. Und sie hat das, was ich jetzt euch zeigen möchte oder sagen möchte, hat sie uns deutlich gemacht, dass man in der Art und Weise des Studiums und wenn man ein Verb, ein Tunwort, wenn man rauskriegt, in welcher Zeitform es im Griechischen steht, kann man Rückschlüsse daraus ziehen. Und sie gebrauchte diese geistliche Wahrheit, dass wir, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Dinge ablegen sollten. Legt ab. Und dann gibt es eine Zeitform, ich hoffe, ich liege jetzt da richtig, vom Namen muss man sich das nicht merken, das ist nicht das Entscheidende, sondern es gibt eine Zeitform, die in der Vergangenheit liegt, aber ständig in der Gegenwart wiederholt werden muss. Das heißt, es ist etwas, man hat es getan, es ist Vergangenheit, ein Aorist, und es muss aber es hat Auswirkungen und das muss immer und immer und immer und immer wieder weitergetan werden. Und dieser Begriff legt ab, hat diese Zeitform. Es ist etwas, was geschehen ist. Das muss man, das hat man schon einmal getan. Das wurde vollbracht, das ist geschehen. Man hat, darf ich so sagen, das alte Kleid oder die alten Kleider, man hat sie mal abgelegt. Wisst ihr spätestens, wann das geschah? Als ich heute darüber nachdenke, dachte ich, das wäre vielleicht eine Idee für uns für die nächste Taufe. Bei der Taufe im Prinzip geschieht das, dass wir unser altes Leben und unsere alte Gewohnheiten, unser altes Denken, es stirbt mit Christus. Es wird dem Tod übergeben. Die schmutzigen Kleider gehen ins Wasser hinein. Und wenn der Mensch wieder aufersteht, aus dem Wasser rauskommt, dann ist das Alte da geblieben. Das Alte ist geblieben, es ist da getötet worden. Und dann zieht er neun Kleider der Gerechtigkeit an. Wir gehen schon weiß ins Wasser hinein und kommen dann weiß hinaus. Ich dachte, was wäre, wenn jeder in seinen alten Klamotten kommen müsste? Meinetwegen dreckig, dürfen sogar sein, weil er wird sie nie wieder kriegen. Er würde mit seinen alten Klamotten kommen, hineingehen und würde getauft werden und wir würden ihm dann neue, schöne, weiße Kleider bereitstellen. Wir müssen natürlich sagen, welche er gerne hätte, welche Größe und so. Das ist halt ein bisschen Arbeit. Und dann kann man natürlich auch mal, nehmt mich jetzt vor allem ja, nicht zu ernst, nicht, dass ihr jetzt Panik kriegt. Aber ihr versteht meinen Gedankengang. Das heißt, man kommt mit seinem alten Leben, mit seinen alten Kleidern, mit seinen schmutzigen Kleidern und es gibt einen Moment, wo man es auszieht.
Und dann geht's weg. Und dann bekommt man neue Kleider. Kleider der Gerechtigkeit. Saubere, reine Kleider. Aber der Punkt ist der, nachdem wir das getan haben, und das ist mit Christus und in Christus ein für alle Mal geschehen, gehen wir hinaus und sind dankbar dafür. Gehen wir nach Hause, dann stehen wir morgens auf und dann gehen wir zu unserem Kleiderschrank und wisst ihr, was wir machen? Dann holen wir unsere alten Klamotten wieder raus und denken, ja komm, so schlimm sind doch gar nicht. Und so hässlich ist doch auch nicht. Und so ist doch praktisch. Und da kann ich so gut arbeiten damit. Und es geht doch eh kaputt und ich mache so was Schmutziges. Keine Ahnung, es gibt viele Gründe, warum wir die alten Kleider wieder rausholen. Wir können uns vielleicht von ihnen nicht lösen. Oder der Teufel redet uns ein, hey, so hässlich sind sie gar nicht. Oder du musst sparsam sein. Oder keine Ahnung, irgendwas. Aber wir kommen dahin, dass wir anfangen, wieder die Dinge anzuziehen. Und in die alten Gewohnheiten, in die alten Gedankenmuster wieder hineinrutschen. Und die Schrift fordert uns mit diesem Bild. Und wenn Petrus sagt, legt nun ab, ist es in dieser Zeitform geschrieben, ihr habt es mal abgelegt, aber bitte macht das ständig, hört nicht auf, diese alten Klamotten aus dem Kleiderschrank auszumisten. Vor gar nicht langer Zeit kamen ein paar Schwestern zu mir und gesagt, Willi, du musst dich neu einkleiden. Die alten Klamotten, wir können sie nicht mehr sehen. Nein, das haben sie nicht gesagt, aber ich habe es mir gedacht. Ganz lieb und mit sehr schönem Modegeschmack kamen sie zu mir und haben mir neue Klamotten gegeben. Aber der Punkt, worauf ich hinaus möchte, dann kamen sie zu mir und sagten, Willi, mit jedem Kleidungsstück, das wir heute kaufen, legst du eins weg. Und dann stand ich da und dann, oh, das ist auch so. Aber mit jedem neuen Kleidungsstück musst du eins weg tun. Das ist gar nicht so einfach, gell? Sich von alten Klamotten zu lösen. Es ist gar nicht so einfach, sich von alten Kleidung oder Gewohnheiten, Denkmustern. Und die Denkmuster und diese alten Kleidung, und die sind schmutzig, die sind dreckig. Gott will nicht, dass wir in ihnen vor ihm erscheinen. Das ist Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Wir schaffen es immer wieder. Ich sage so, oh, ich will nicht mehr lästern. Ich will nicht über jemand Schlechtes reden. Und dann, okay, dann zieht man das an und dann kommt eine Gelegenheit und ruckzuck sind wir wieder in diesem Hemd drin und legen los. Am Anfang vielleicht nur einen guten Vorsatz, wir müssen uns nur austauschen, wir müssen ja für ihn beten. Damit du ja weißt, warum wir für ihn beten, musst du ja wissen, was er Schlechtes getan hat. Und dann zack, zack und man kommt nicht mehr zu beten, nur noch zum Lästern, nur noch schlecht machen, nur noch negativ, 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 negativ. Also, was Petrus hier macht, und ich zeige, ja Römer, ich habe es aufgeschlagen, Römer, was er sagt, das war mein erstes Aha-Erlebnis im Studium. Ah, ich muss etwas immer wieder tun, aber es auf der Grundlage, es ist schon geschehen. Ich muss das nicht immer wieder anziehen, stattdessen ablegen, abziehen, meinen Kleiderschrank sauber machen. Also Römer Kapitel 13, Vers 12, glaube ich, habe es mir aufgeschrieben. Ich hoffe, dass ich das Richtige. Ja. Ich lese ab Vers 11, nehme ich euch schon mit hinein. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Der Kontext ist genau das Gleiche. Petrus spricht auch, dass wir etwas ablegen sollen, stattdessen etwas essen sollen, Nahrung aufnehmen, damit wir diese Rettung oder zu dieser Rettung wachsen. Paulus spricht ebenfalls von dieser Rettung. Und dann Vers 12, die Nacht ist weit vorangerückt und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Also er gebraucht wirklich dieses Bild von ablegen und anziehen von Kleidern. Und das ist eine Entscheidung, die ich jeden Morgen aufs Neue tun muss. Es ist ein für mal geschehen und ich habe mich ein für mal eigentlich dafür wirklich aus tiefstem Glauben entschieden. Und wenn ich meine, damit ist fertig, nee. Ich muss mich jeden Tag aufs Neue entscheiden und morgens mich entscheiden und sagen, okay, wie begegne ich dem, wie begegne ich dem? Ich weiß, heute wird so ein Tag, ich weiß, heute wird es das im Geschäft, ich weiß, heute muss ich in die Gemeinde, ich weiß, heute muss ich in die Bibelstunde, ich weiß, heute muss ich zu den Kindern, ich muss zu den Schwiegereltern, keine Ahnung. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Und ich muss, und so wie ich mir überlege, ich gehe morgens in die Gemeinde, was ziehe ich an? Ziehe ich mich schön an, nicht schön an? Will ich provozieren oder nicht? Rock, Hose, was ziehe ich an? Anzug oder nicht? Leger, nicht leger? Ich mache mir Gedanken. So muss ich überlegen, welche geistliche Kleider ziehe ich an? Und wenn wir das nicht tun, glaubt mir, dann fallen wir in Gewohnheiten und ziehen alte Dinge an und dann kommt das. Und wir sind überrascht, warum wir eben so wieder so handeln, wie wir handeln. Also, Paulus spricht von diesen Dingen, zieht aus. Geht mit mir in Epheser Kapitel 4. Ich zeige euch mal diese Stellen, wo überall dieses Ablegen, Ausziehen in dieser Zeitform drinsteht. Wenn ich mich nicht täusche, ist ein Aures perfekt. Wolfgang, ist das richtig? Ja? Aber Aures in Verbindung mit dem Perfekt, das ist diese Form. Aures auf jeden Fall, das weiß ich. Ich glaube, das ist der Aures perfekt. Also, dann gucke ich nochmal schnell nach. Epheser Kapitel 4, Vers 22. Auch da nehme ich Vers 20 mit, aber da steht es mit dem Ausziehen. Vers 20 mit. Im Gegensatz zu denen, die keine Nichtigkeit im Sinn, die Gott verfinstert sind am Verstand, die Unwissenheit, die keine Ahnung haben, spricht jetzt Paulus zu uns als Christen, sagt, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, das ist schon geschehen, der sich durch die betrügerische Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Das Bild ist wiederum das Gleiche. Er sagt, der alte Mensch wurde mal abgelegt, er wurde ausgezogen und jetzt muss der neue Mensch erneuert werden, permanent. Er braucht neue Speise, damit er in der Gesinnung, in dem Verhalten, im Denken neu wachsen kann. Aber damit er neu wachsen kann, muss das Alte abgelegt werden. Und noch eine Stelle oder ein paar, Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 3. Das ist eine sehr gute Stelle. Kolosser Kapitel 3, ab Vers 5 möchte ich lesen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unrein, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen ihr auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, das sind eine andere Umschreibung dessen, was Petrus gesagt hat, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Seht ihr das? Der Gedankengang ist wiederum der gleiche. Unsere Aufgabe ist, abzulegen, beziehungsweise, Freunde, mir ist es so wichtig, wenn man das nicht beachtet, rutschen wir so schnell wieder in irgendeine, darf ich so sagen, Werkegerechtigkeit, ohne dass wir es merken, dass wir denken, oh, da muss ich das tun, ich muss das tun. Das Ablegen ist geschehen. Das ist nicht, was du machen kannst. Das hat Christus mit dir gemacht. Darf ich so sagen? Er hat dich ausgezogen. Wir müssen bereitwillig es annehmen. Ich sage so, ich muss sagen und im Glauben sagen, die Bosheit steht mir nicht. Die Lüge steht mir nicht. Die Heuchelei steht mir nicht. Als ein Kind Gottes, als ein heiliger Priester, als ein königlicher Priester, einer, der im Tempel Gottes dient, steht nicht solche Klamotten, ihm stehen nicht, mir steht es nicht. Ich kann da nicht erscheinen mit denen. Und zu sagen, und damit, die Bereitwilligkeit gesagt, ich will sie nicht anziehen, ich will was anderes anziehen. Das ist etwas, und was du im Glauben greifen musst. Jesus hat es getan. Er hat es dir ausgezogen. Darf ich so sagen? Zieh es nicht an. Zieh es nicht wieder an. Es sei denn, es macht Spaß. Es sei denn, es macht dir Freude. Aber dann muss ich mit Petrus sagen, wenn ihr wiedergeboren seid, dann müssen euch andere Dinge Spaß machen. Es müssen andere Dinge einem Freude machen. Deswegen redet er, wenn ihr geschmeckt habt. Wenn ihr mal das andere Gute geschmeckt habt. Wie gut es ist, eine erbauliche Rede zu führen, statt eine lästerliche. Wenn ihr mal gemerkt habt, wie gut es ist, dass Menschen sich an dem, was du sagst, sich erfreuen und denken, oh, das hat mir so gut getan. Statt dass sie gedacht haben, könnt ihr in die Gurgel gehen. Wenn du mal erlebt hast, dann musst du doch mehr davon haben wollen. Jakobus 1, Vers 21, Hebräer 12, Vers 1, wir schlagen das jetzt nicht auf, die Zeit ist rum. Das sind all die Stellen, die immer in dem gleichen Gedankengang sind. Also, eine Sache und dann machen wir Schluss für heute. Legt nun, zieht aus. Nun, warum? Weil ihr wiedergeboren seid. Weil ihr durch das Wort Gottes wiedergeboren seid. Legt ab. Und jetzt schaut mal was, legt ab alle. Und bevor wir, und wir werden in der nächsten Bibelstunde uns die Bosheit, Druck und all diese Dinge anschauen, möchte ich auf eine Sache nur kurz sagen. Alles, alle, alle, alle. Schaut mal, alle Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles übere Nachreden. Und dieses Heuchelei und Neid, schaut mal, davor steht alle Bosheit, allen Trug, dann zweimal ohne alles, aber das Wort selbst ist in Plural. Das heißt, das griechische Wort ist Plural. Das heißt, legt allen Trug, legt Heucheleien. Das ist schwierig zu übersetzen, deswegen, das ist nicht nur eine Heuchelei, auch komplett, legt die Heucheleien ab und legt auch die Neidereien ab. Was Petrus sagt, legt komplett ab, legt alles ab. Alles. Was? Alles. Eigentlich reicht schon der Begriff Bosheit und da ist schon alles andere mit eingeschlossen. Reicht eigentlich schon. Denn aus dieser Bosheit, die im Herzen des Menschen von Jugend auf drin ist, kommt alles andere. Diese Boshaftigkeit. Aber Petrus sagt, wir müssen alles ablegen, konsequent. Konsequent sein. Legt alles ab. Das heißt, welche Auswirkungen hat die Wiedergeburt? Welche Auswirkungen hat die neue Schöpfung? Welche Auswirkungen hat dein neuer Stand, deine neue Stellung in Christus? Die, dass du dir bewusst werden musst, du bist eine neue Kreatur geworden, du bist ein neuer Mensch geworden. Du bist jetzt ein Priester Gottes. Und jetzt musst du dich fragen, welche Kleider tragen Priester? Was zieht man an? Was steht mir? Was schickt sich? So, das ist, was Petrus jetzt mal. Er redet über unsere Berufung. Und er sagt, Freunde, was tragen wir? In dem Fall geht es natürlich nicht um buchstäblich Kleider, ob Rock oder Hose, ist doch egal. Das jetzt habe ich sehr platt gesagt. Ein anderes Thema ist das. Solange nicht die Frau eines Mannes Hose trägt und nicht der Mann eine Frauenhose trägt. So viel will ich schon mal sagen. Aber der Punkt ist, das ist jetzt nicht, es geht hier um geistliche Kleider. Denn wir bringen hier auch nicht fleischliche Opfer, sondern geistliche Opfer. Wir sind auch nicht ein natürliches Haus, ein geistliches Haus. Wir sind auch nicht natürliche Steine, sondern geistliche, lebendige Steine. So geht es auch um geistliche Klamotten, die du... weißt du, was in deinem Kleiderschrank hängt? Was sind deine Lieblingskleider? Welche ziehst du immer wieder, immer wieder, immer wieder an? Und von welchen weißt du, dass sie einfach nicht dir stehen dürfen? Was wäre bei dir dran abzulegen? Als Hausaufgabe, guckt euch mal einfach diese 1, 2, 3, 4, 5 Dinge an. Ja. Womit hast du am meisten zu kämpfen? Womit hast du am meisten zu kämpfen? Nächste Woche machen wir an dieser Stelle weiter. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus Christus, für unsere neue Stellung in dir. Und ich danke dir für unsere herrliche Berufung in dir. Für dieses Vorrecht, Anteil an deinem Volk zu haben. Für dieses Vorrecht, dich verherrlichen zu dürfen. Ein heiliges Priestertum zu sein, eine königliche Nation. Was für eine herrliche Wahrheit ist das? Jesus Christus, und du bist einfach wert. Du bist wert, dass wir unser Leben führen und so, dass es dich verherrlicht. Und ich bitte dich, Herr, wirke an mir. Wirklich, wirke an mir und zeige mir, Herr, wo ich immer noch in alten Verhaltensmustern, in alten Denkmustern denke und auch handle, das einem Kind Gottes, einem Priester Gottes nicht würdig ist. Herr, dass du verherrlicht wirst, denn ich will das tun, weil ich dich lieb und weil du es wert bist, Herr, weil dein Name muss groß gemacht werden. So bitte ich dich darum, für mich, und du darfst gern bei mir anfangen, ich bitte dich aber auch für unsere Gemeinde und für all die, die heute da sind, für all die, die das hören und nicht zu unserer Ortsgemeinde gehören, aber eben zu deinem weltweiten Gemeinde und zu deinem geistlichen Haus, zu deinem lebendigen Haus. Herr, zeig es uns, Herr, damit wir der Berufung würdig wandeln können. Ich bitte das in deinem Namen. Amen. Einen gesegneten Mittwochabend.